Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Hubert Winkels, schönen guten Tag. Der Deutschen liebstes Geschenk zu Weihnachten ist bekanntlich das Buch, sind Bücher. Nun macht der Büchermarkt hier im Deutschlandfunk jeden Tag Vorstellungen von Büchern, oft meistens sogar gute Bücher. Heute also, wenn wir Weihnachtsbücher oder Bücher, die wir zu Weihnachten verschenken können, vorstellen, muss es etwas Besonderes sein. Das war die Grundüberlegung, bevor wir uns hier zusammengefunden haben. Und mit wir meine ich alle Moderatorinnen und Moderatoren des Büchermarkts, die jetzt ihre Empfehlungen für Sie zum späten zugegeben Buchkauf für Weihnachten nennen. Ich begrüße hier mit mir im Studio meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Dina Netz,
Gisa Funk,
Tanja Lieske,
Angela Gutzeit,
Miriam C.
und Jan Driessen.
Ja, ich moderiere die Sendung heute, habe mir schräg gegenüber Miriam C., die auf einen Zettel und auf ein Buch guckt, und das ist wahrscheinlich das zu empfehlende Buch. Liebe Miriam C., was haben Sie anzubieten?
Ich habe mitgebracht Exklusivmaterial zu einer der größten Geschichten unserer Gegenwart. Also groß ist sie zumindest, wenn wir nach ihrer Popularität urteilen. George Raymond Richard Martins A Song of Ice and Fire. In der deutschen Übersetzung ein Lied von Eis und Feuer. Ein Fantasy-Epos, ein Weltbestseller und ja exzessiv nicht nur in seinem Umfang. Abgeschlossen hat der Autor die Buchserie noch gar nicht, aber die preisgekrönte Verfilmung Game of Thrones nach J.R.R. Martin, die endete im Sommer dieses Jahres mit der finalen Schlacht der Königshäuser gegen den Nachtkönig. Hier haben die Serienmacher ein eigenständiges Finale entworfen, und wer jetzt als eingefleischter Fan unter Serienkummer leidet oder wer es nicht erwarten kann, bis Martin die letzten zwei versprochenen Bände des Lieds von Eis und Feuer veröffentlicht, der kann die Fernsehserie noch einmal neu entdecken. Der Zauberfeld Verlag hat nämlich ausgewählte Storyboards zu Game of Thrones veröffentlicht. Storyboards oder Szenenbücher werden angefertigt vor Drehbeginn, um einzelne Szenen zu planen. Storyboards sind aber eigentlich und, wie ich finde, vor allem in dieser Sammlung eine eigene Kunstform, wesensverwandt mit dem Comic. William Simpson hat die Storyboards zu Game of Thrones von Anfang an gezeichnet, von der ersten Szene, seiner Lieblingsszene übrigens, wie der Zeichner verrät, in der wir Zuschauer einen ersten Blick auf den mysteriösen weißen Wanderer erhaschen. Und ja, es gibt kleine Kommentare, Anekdoten von Simpsons, aber eben vor allem seine sehr feinen und filigranen Skizzen.
Vielen Dank, Miriam C. Das war also nicht etwa die Empfehlung der Romane von Martin, die eh viele Leute kennen, sondern es war von William Simpson Game of Thrones die Storyboards, also etwas Besonderes, wie angekündigt. Erschienen im Zauberfeder Verlag Braunschweig, 320 Seiten im hochwertigen veredelten Schuber, ist in diesem Fall vor Weihnachten auch mal hinzuzufügen, kosten 49,90 Euro. Das grenzt schon an ein richtiges Weihnachtsgeschenk. Frau Funk, wie ist es mit Ihrer Empfehlung?
Ja, mein Weihnachtstipp, das ist ein Doppelband der französischen Graphic-Novel-Autorin, wie man ja heute sagt, Penelope Bagieu. Die wurde 1982 geboren, ist in Frankreich schon länger ein Star. Und im letzten Sommer, im Juli 2019, da hat Bagieu in San Diego sogar den Eisner Award bekommen, die höchste Auszeichnung für Comics, der Graphic Novel Oscar sozusagen. Und den hat Bagieu eben genau für jene 30 Comic-Porträts über Frauen bekommen, die jetzt glücklicherweise unter dem Titel Unerschrocken 1 und 2 in einer Sonderausgabe auch auf Deutsch vorliegen. Worum geht es darin? In diesen beiden Bänden Unerschrocken, da geht es um 30 originelle Lebensgeschichten von Frauen, die gegen alle Widerstände sozusagen ihren ganz eigenen Weg gegangen sind, die aber heute leider kaum noch jemand kennt. So erinnert Penelope Bagieu zum Beispiel an das Schicksal der US-Amerikanerin Temple Grandin, die als Autistin schon in die Sonderschule abgeschoben werden sollte, aber eigentlich hochintelligent war und die schließlich als Tierforscherin vor allem für Rinder und Kühe für Furore sorgte. Oder es geht um Clementine Delay, die Dame mit dem Bart, wie man sie nannte. Denn Delay machte aus ihrem Makel, unter starkem Bartwuchs zu leiden, sozusagen eine Attraktion und ist dann nach dem Ersten Weltkrieg europaweit mit ihrem Bart aufgetreten? Oder wer kennt heute schon die chinesische Kaiserin Wu Zetian, die im 7. Jahrhundert das alte China reformierte? Das alles sind tolle, oft unbekannte Geschichten über beeindruckende Frauen, auch Sportlerinnen, Entdeckerinnen, Wissenschaftlerinnen oder Künstlerinnen wie Josephine Baker hat Bajieu porträtiert. Und das immer so auf 5, 6 Seiten wundervoll humorvoll erzählt und auch ziemlich rotzig humorvoll gezeichnet. Und natürlich kann man diese Graphic Novel Geschichten feministisch lesen. Aber das Tolle daran, fand ich zumindest, das ist eigentlich, dass das überhaupt nicht im Vordergrund steht. Denn eigentlich sind das Geschichten gegen die Angst mit der völlig geschlechtsunspezifischen Botschaft, egal wie krank, schwach oder benachteiligt du bist, es gibt immer eine Chance, deinen Traum zu leben.
Es gibt eine Chance, viel zu sehen und zu studieren an optischer Kunst. Schon bei den ersten beiden Empfehlungen. Penelope Bagieu, Unerschrocken, wurde uns von Gisa Funk empfohlen. Aus dem Französischen von Claudia Sandberg und Heike Drescher. Handlettering von Olaf Kort, auch eine Kunst, die erwähnt werden will. 2 Bände im Schuber, Reprodukt Verlag Berlin, 168 und 144 Seiten, kosten 49 €. Und wir sind gespannt, ob wir weiter mehr sehen und das optische Studieren als Lesen bei der Empfehlung von Angela Gutzeit.
Ja, ich habe so einen 1,5-Kilo-Klotz mitgebracht, Michael Köhlmeier, Die Märchen, sehr umfangreiches Buch. Der österreichische Schriftsteller Michael Köhlmeier hat ja ein ausgeprägtes Faible für Märchen und Sagen. Wir kennen das von ihm, er kennt sich damit bestens aus. Er macht das seit Jahrzehnten, stellt das im Rundfunk und im Fernsehen vor. Und irgendwann mal hat er angefangen, die also selbstständig zu schreiben und seine eigenen Märchen zu schreiben. Und jetzt hat er also diesen 600-Seiten-Prachtband vorgelegt mit dem schlichten Titel Die Märchen. Und das Ganze ist in ein sehr schönes Leinen, leuchtend rot-orange gekleidet und mit einer Illustration drauf von Nikolaus Heidelbach. 151 Geschichten sind hier versammelt, die an die klassische Märchenform sich anlehnen, aber eben doch ganz eigene Akzente setzen. Köhlmeier greift zum Beispiel oft bekannte Märchenmotive auf und erzählt sie dann in perfider Art und Weise oder ein bisschen noch brutaler oder noch komischer oder wie auch immer weiter. Ich nenne da mal ein Beispiel. Brüderchen und Schwesterchen der Gebrüder Grimm kennen wir, glaube ich, alle. Bei den Grimms ist die Mutter tot, die Stiefmutter ist brutal, die Geschwister laufen weg, die sich sehr lieb haben. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie heute noch. Bei Köhlmeier ist in der Geschichte Trotzkopf und Dickbauch, da sind die Eltern tot. Die Geschwister haben sich ebenfalls sehr lieb, Bruder und Schwester und so weiter. Aber was passiert? Sie bekommen ein Kind und dann bekommen sie noch ein zweites Kind und von den Dorfbewohnern werden sie dann gemobbt und werden schließlich zur Strafe verbrannt. Also Köhlmeier ist immer darauf aus, die Motive nochmal krass und perfide zuzuspitzen. Und dazu diese 151 sehr bemerkenswerten Tuschezeichnungen von Nikolaus Heidelbach. Das sind nicht einfach nur Illustrationen, sondern es sind wirklich gute Kommentare zu diesen einzelnen Märchen.
Nikolaus Heidelbach, ein guter Bekannter auch im Büchermarkt. Vielen Dank, Angela Gutzeit. Michael Köhlmeier, Die Märchen haben Sie empfohlen. Bilder von Nikolaus Heidelbach, erschienen im Hansa Verlag München. Immer die Buchextras sind miterwähnt heute mit Buchschleife und Lesebändchen. 815 Seiten, jetzt überschreiten wir die 50-Euro-Grenze beim Geschenk, kosten 58 €. Und es gab wieder viel zu sehen, zu gucken bei der letzten Empfehlung. Mal gucken, ob sich das fortsetzt. Tanja Lieske, was empfehlen Sie?
Ich empfehle Die Wunderkammer der deutschen Sprache von Thomas Böhm und Carsten Pfeiffer. Und bei mir halten sich Bild und Wort definitiv die Waage. Wunderkammern, das erklären die beiden Autoren im Vorwort, waren Vorläufer der Museumsgeschichte. In Wunderkammern fanden sich früher allerlei Gegenstände, die Sammler und Reisende zusammengetragen hatten. Zum Beispiel Nautilus-Pokale, Narwalzähne, vermeintliche Hörner eines Einhorns, alchemistische Apparaturen und so weiter. Es geht also ums Sammeln und ums Finden. Und für ihre Wunderkammer der deutschen Sprache haben die beiden Autoren Thomas Böhm und Carsten Pfeiffer alte Wörter, Bücher und Lexika gewälzt. Sie haben in Kochbüchern und in Reiseführern nachgeschaut. Sie haben Kinderreime gelesen und im eigenen Gedächtnis gekramt. Sie haben auch Autorinnen und Autoren nach ihren liebsten Wörtern und Worten befragt. Eine Anfrage, die von Arnon Grünberg zum Beispiel mit jenen Wörtern beantwortet wird, die einst seine Mutter gebraucht hat. Streuselkuchen, Ausrede, Kurschatten, Absicht, Eckchen, Hering, hochintelligent, Kännchen Hochstapler Knopffabrik. Es sind also Listen, die wir hier treffen, und die haben den Charme des Nicht-Erwartbaren. Da gibt es Listen der Namen von essbaren Wildkräutern, von allem, was in Babylonien kreucht und fleucht. Es gibt alle erdenklichen Wörter für Geld, Wörter aus der Ludensprache an der Reeperbahn. Man findet Begriffe aus schönen, seltenen Sprachen wie Rotwelsch, Kauderwelsch oder Odenwäldlerisch. Man darf sich, finde ich, von diesem Buch beschenken und beglücken lassen, denn jede Seite sieht anders aus. Die Wörter in Tintenblau und hellem Orange illustriert tanzen und schweben über die Seiten. Das ist die große Kunst des Grafikateliers zweimal Goldstein und Schöfer. Und die zitieren, wie könnte es anders sein, den frühen Buchdruck. Ich selbst, Herr Winkels, habe hier eine sehr schöne Entdeckung gemacht. Wenigstens ein Wort, das laut der Herausgeber gar nicht mehr verwendet wird, befindet sich in meinem aktuellen Wortschatz. Es ist der Krauterer. Was genau das ist, verrate ich Ihnen allen nach der Sendung. Jetzt sage ich noch, dass ich dieses Buch allen Liebhabern des Sprechens und Schreibens schenke, allen Sammlern, allen Dichtern, allen Freunden wunderschöner Bücher.
Ja, vielen Dank, Daniel Lieske. Auch in diesem Buch finden sich folgende Verse, kann man sagen. Kann die deutsche Sprache schnauben, schnarren, poltern, donnern, krachen? Kann sie doch auch spielen, scherzen, lieben, kosen, tändeln, lachen? So rühmte vor 400 Jahren Friedrich von Logau das, was man mit der deutschen Sprache alles machen kann. Ja, die Empfehlung von Tanja Lieske bezog sich auf das Buch von Thomas Böhm und Carsten Pfeiffer, Die Wunderkammer der deutschen Sprache, gefüllt mit Wortschönheiten, Kuriositäten, Alltagspoesie und Episoden der Sprachgeschichte. Illustriert von zweimal Goldstein und Schöfer. Zweifarbiger Druck mit Kopffarbschnitt, Lesebändchen und Prägung. Wir steigern uns. 320 Seiten kosten 25 Euro. Herr Dries, können Sie mit Ihrer Empfehlung da mithalten?
Ich hoffe, ich kann damit mithalten. Wir haben hier die ganze Zeit lang über Märchen, über Sagen gesprochen. Ich habe Tausend und eine Nacht dabei in einem Prachtband, nicht einfach nur im Schuber, sondern es ist eine Schatulle, die man aufklappen kann. Es ist ein wahnsinnig schweres, großes Buch. Es ist nicht die komplette Ausgabe aus Kalkutta, wie wir sie möglicherweise kennen, mit dem schönen Vorwort von Hugo von Hoffmannsthal. Dies hier ist eine Auswahl mit verschiedenen Miniaturen zum Schauen. Bei Tausend einer Nacht ist bekannt, dass es ursprünglich keine Illustrationen gab. Auch die hier ausgewählten Illustrationen waren eigentlich für andere Geschichten aus dem arabischen, chinesischen, indischen, persischen, türkischen Kulturraum gemacht. Aber sie passen zu dem, was hier ausgewählt ist. Und wir lernen noch einmal die Geschichte kennen von Sindabad, dem Seefahrer, oder auch von Ala al-Din, so heißt er ja tatsächlich, und seiner Wunderlampe. Und dieses Buch, das groß ist, das schwer ist, das teuer ist, ist eine absolute Empfehlung für alle, die sich noch einmal in den Orient entführen lassen wollen.
Für Groß und Klein kann man sicherlich auch sagen, sagen Sie, ist es eher bei der Lektüre ein museales Erlebnis, so museal-historisch, oder gibt es auch Momente, wo man das Gefühl hat, also eben hat man das mit der Grausamkeit der Übersteigerung bei Köhlmeier, wo man das Gefühl hat, man kann es auf heute beziehen?
Man kann es deshalb auf heute beziehen, weil die Rahmenhandlung von Tausend und einer Nacht die ist, dass Scheherazade tausend und eine Nacht lang erzählt. Sie hat den Cliffhanger erfunden. Es geht dann immer eine Nacht lang weiter, weil sie befürchtet, am nächsten Morgen von Scharia umgebracht zu werden, dem sie diese Geschichte erzählt. Und das Erzählen als Möglichkeit zu überleben, das Auserzählen ist natürlich hochaktuell. Wir könnten es jetzt in verschiedene Diskurse einordnen, aber davon lassen wir uns nicht irritieren, sondern erstmal nur Weihnachten verzaubern.
Ja, das ist auch eine schöne Begründung dafür, warum wir den Büchermarkt immer weitermachen. Über Jahre, über Jahrzehnte, wir erzählen oder erzählen über das Erzählen, und es soll sich immer weiter spinnen. Das ist die Idee hinter dem Erzählen überhaupt. Ist jetzt einfach mal eine These in den weihnachtlichen Raum gestellt. Frau Netz, können Sie daran in irgendeiner Form anknüpfen? Wenn nicht, sagen Sie uns einfach, was Sie empfehlen.
Herr Winkels, ich gestatte mir nicht anzuknüpfen, sondern zu sagen, ich habe ein Buch, das mit dem Warten zu tun hat, einem anderen großen Thema, das man tatsächlich auch mit Erzählen überbrücken kann. Aber mein Anlass, das Buch mitzubringen, ist natürlich, dass zumindest ja die Kinder im Moment in freudiger Erwartung sind, des Christkinds oder des Weihnachtsmanns, je nachdem. Und der Band, den die Psychologin Claudia Peppel und die Kulturwissenschaftlerin Brigitte Kölle herausgegeben haben, der erinnert daran, dass Warten durchaus positive Seiten haben kann. Denn Warten ist ja, wie in dem Buch zunächst treffend analysiert wird, sonst eher negativ konnotiert. Wir nehmen es als etwas Erzwungenes wahr, als eine Zumutung, warten in der Schlange, in der Post, beim Arzt oder bei einem Behördengang. Je hektischer unser Alltag wird, desto quälender erscheint uns die scheinbar ungenutzte Zeit des Wartens. Deshalb wartet auch fast niemand mehr. Wir versuchen, Wartezeiten sinnvoll zu überbrücken, indem wir zum Beispiel auf unser Smartphone eintippen. Und warten ist übrigens auch eine Frage des Geldes. Interessante Randbeobachtung. Privatpatienten warten in der Regel kürzer als gesetzlich Versicherte. In unserer Gesellschaft kann, wer Geld hat, sich vom Warten freikaufen. Und dass das Warten so einen schlechten Ruf hat, das hat vermutlich damit zu tun, dass es mit unseren Freiheiten kontrastiert, auf die wir als Individuen so viel Wert legen. Deshalb wird es auch als Strafe eingesetzt in Gefängnissen oder Lagern. Dies alles und noch viel mehr wird in dem Band Die Kunst des Wartens sehr klug analysiert. Das Buch enthält unter anderem auch einen Appell, subversiv mit dem Warten umzugehen, es als kreativen Freiraum zu nutzen, zu üben, nicht durchgetaktete Zeit auszuhalten. Es geht so weit, dass da Warten als antikapitalistischer Protest eingefordert wird, ob wir da jetzt mitgehen wollen oder nicht. Das sei jedem selbst überlassen. Aber außer der treffenden Analyse, wie ich finde, hat der Band auch eine künstlerische, schöne Ebene, die ich wirklich sehr beeindruckend fand. Das Buch enthält zahlreiche Fotografien von Künstlern, die Warten dokumentiert haben. Warten an verschiedenen Orten der Welt, zu verschiedenen Zeiten. Und diese Bilder, die verraten anhand der wartenden Personen, ihrer Umgebung, ihrer Haltung, ihrer Kleidung ganz viel über die Gesellschaft. Die tristen Wartezimmer in britischen Sozialämtern in den 80ern, Warteschlangen vor den Geschäften in der DDR, armenische Bushaltestellen oder aktuell ein Taxifahrer, der in Algerien darauf wartet, Flüchtlinge aus einem Lager mitzunehmen. Um es etwas pompös zu sagen, wie wir warten, das zeigt, wer und wie wir sind. Und darüber lohnt es sich in den erwartungsvollen Tagen dieser Tage ja durchaus mal nachzudenken.
Wenn Sie erlauben, beziehe ich das auch mal reflexiv auf das, was wir tun. Immer in gern. Einem schnell getakteten Informationssender sind natürlich Sendungen, die dicke Romane empfehlen, per se auch schon so etwas wie Wartezonen. In gewisser Weise sind wir auch ein Wartezimmer im Deutschlandfunk. Allerdings zusammen mit Kollegen, die Hörspiel machen und Features machen, die ähnlich verlangsamend sind und wo sich der Sinn, wenn überhaupt, erst spät einstellt und nicht sofort mit dem ersten Satz. So viel nochmal zum Büchermarkt rückgewendet. Ich darf jetzt erst nochmal die bibliografische Angabe nachtragen zu Dina Netz Empfehlung. Brigitte Kölle, Claudia Peppel geben heraus Die Kunst des Wartens. Viele Abbildungen, wie wir hörten, erschienen im Verlag Klaus Wagenbach Berlin. 168 Seiten, 28 Euro. Und ich darf auch noch ein Buch empfehlen am Ende unserer Runde. Es ist nach zwei Italien-Besuchen von mir in diesem Jahr tatsächlich mein Lieblingsbuch gewesen, das ich gerade zum zweiten Mal lese. Es heißt Die Macht der Schönheit, Kulturgeschichte Italiens von Volker Reinhardt und ist relativ umfangreich, 650 Seiten. Und der ist natürlich wahnsinnig mutig, ein solches Buch überhaupt zu schreiben nach Figuren wie Jakob Burckhardt und anderen. Er macht aber das auf eine ganz besondere Weise. Er setzt überhaupt erstmal im Jahr 1000 in etwa ein, 1000, 1100. Man hätte auch schon 1000 Jahre vorher anfangen können. Begründet das, ist jetzt nicht ganz stark die Begründung, in Sizilien. Die Normannen erobern Sizilien, die Araber sind schon da. Was für eine Kultur entwickelt sich daraus an einem bestimmten Beispiel? Und in insgesamt, glaube ich, 65, 66 größeren Kapiteln legt er immer ein Kunstwerk zugrunde und analysiert das und kommt über dieses Bild, über diesen Garten, über diese Oper, über dieses Stück Literatur auf die Herrschaftsstruktur, die zum jeweiligen Zeitpunkt dahinter stand, ob es Republik, eine Adelsrepublik, ob es Papst dominiert war, Kaiser dominiert war, wer eigentlich welche Repräsentation leisten wollte mit dem Kunstwerk. Und er schafft es, diese Kunstwerke zu erzählen und gleichzeitig politisch analytisch transparent zu machen. Auf äußerst unterhaltsame Weise. Ein Professor aus der Schweiz, viele Bücher über Italien schon geschrieben, eine Geschichte der Päpste geschrieben. Und es ist von einer sehr, sehr guten Lesbarkeit, wenn diese Kategorie hier mal erlaubt sein sollte. Ich habe empfohlen Volker Reinhardt, Die Macht der Schönheit, Kulturgeschichte Italiens, erschienen im Verlag C.H. Beck in München. 651 Seiten, 110 Abbildungen, kosten 38 Euro. Und das war der Bücherempfehlende Büchermarkt, diesmal zu Weihnachtszwecken empfehlende Büchermarkt mit den Moderatorinnen und Moderatoren Miriam C., Gisa Funk, Angela Gutzeit, Tanja Lieske, Jan Drees, Dina Netz und Hubert Winkels als Moderator heute am Mikrofon, der sich mit diesem Hinweis auch verabschiedet.